Eben 43, Monatslied. Ja, Monatslied. Ja, dann habe ich mich verschrieben, weil 43 Monatslied. Das habe ich noch. Ja, ich möchte euch auch alle ganz herzlich begrüßen heute Morgen zu diesem Sonntag. Hab die wenigsten, glaube ich, selber so begrüßt, deshalb von dieser Seite herzlichen Willkommen. Ich möchte gerne zu Beginn noch beten und vielleicht können wir dazu nochmal kurz aufstehen. Lieber Herr Jesus Christus, ich möchte dir Danke sagen, dass wir jetzt weitermachen dürfen bei dem Gideon und sehen dürfen, wie du mit ihm und ja in dieser Zeit auch wirkst. Ich möchte dir Danke sagen, dass wir da auch Dinge übertragen dürfen auf uns heute. Herr Jesus, möchte ich von Herzen bitten, dass du einfach diese Zeit jetzt segnest. Schenk du uns offene Ohren, offene Herzen für dich, für dein Wort. Und nimm doch du das weg, was uns ablenken möchte, was vielleicht in der vergangenen Woche war, vielleicht da, was in der kommenden Woche vor uns steht, dass wir uns doch konzentrieren können auf dein Wort. Amen. Ja, wie gerade eben schon gebetet, wir haben das letzte Mal mit dem Gideon angefangen, da möchten wir heute auch zum Abschluss kommen. Wir haben vom Gideon einfach das letzte Mal das Kapitel 6 angeschaut, wo wir gesehen haben, ja, wie das Volk Israel, wie es überschrieben wird, Zitaten, was böse war in den Augen des Herrn, ja, wo einfach klar oder aufgezeigt wurde, dass sie abgewichen sind von dem Weg, den Mose und Josua ihnen mitgegeben haben. Ja, wie die Midianiter ins Land eingefallen sind und sie 7 Jahre lang unterdrückten, ihnen die Nahrung gestohlen haben, jedes Jahr aufs Neue. Und wie sie sich in Klüften, also irgendwo in Felsspalten, Verstecke zugerichtet haben, um ihre Lebensmittel zu versorgen. Wir haben auch gemeinsam angeschaut, wie Gideon berufen wurde, wie der Engel des Herrn ihm erschien. Ja, und wie er sich hat von ihm gebrauchen lassen. Wie er den Baals, Tempel oder den Baalsaltar von seinem Vater zerstört hat und das er bei Nacht getan hat und wie sich aber auch sein Vater zu ihm gestellt hat. Wir haben auch gesehen, dass er den Auftrag bekam, eben gegen Midian zu ziehen und haben noch kurz angeschaut, ja, die bekannte Begebenheit von Gideon, wie er das Vlies auslegt und Gott bittet einfach um Gewissheit, dass einmal das Vlies nass sein soll und einmal die Erde drumherum. Und da sind wir mit Kapitel 6, Vers 40 stehen geblieben und möchte jetzt heute weiterschauen, wie es mit Gideon weitergeht. Am Anfang soll es um eine, ich sag mal, uns bekannte Begebenheit gehen, nämlich dann den Angriff auf Midian. Ich denke, das ist den meisten von uns noch geläufig. Aber wie es dann mit Gideon weitergeht, das ist mir selber nicht so geläufig und weiß es vielleicht auch nicht jeder. Aber wir möchten einfach den Gideon komplett anschauen. Genau, also nachdem Gideon Ende Kapitel 6 die Gewissheit bekommen hat, eben durch das Vlies, ja, er soll gegen Midian ziehen, lesen wir dann Kapitel 7, ich möchte es auch so machen wie letztes Mal, immer so abschnittsweise, die ersten 1,5 Verse, da heißt es, Richter 7 ab Vers 1, und Jerubbaal, das ist Gideon, und alles Volk, das bei ihm war, machten sich früh auf, und sie lagerten an der Quelle Haroth. Das Lager Midians aber war nordwärts von ihm, zum Hügel More hin, im Tal. Und der Herr sprach zu Gideon, das Volk, das bei dir ist, ist zu zahlreich, als dass ich Midian in ihre Hand geben sollte. Also am Morgen, wahrscheinlich an dem Morgen, als Jerubbaal, also Gideon, dieses Vlies zum zweiten Mal entdeckt hat, da geht es gleich früh los, die Gewissheit ist da und sie marschieren los. Voller Elan, bald aufgestanden und los geht's Richtung Midian, wo sie dann die Rast machen an der Quelle Haroth. Das ist, man geht davon aus, so ungefähr 6 Kilometer noch entfernt zu den Midianitern, also kurz bevor sie wahrscheinlich Sichtkontakt zu ihnen hatten. Und da machen sie Rast. Und zwar an einem Brunnen. Ich habe mir für mich rausgeschrieben, bei allem Eifer, bei aller, ich nenne es vielleicht auch Kampfeslust, ist es doch wichtig, den Kontakt zu einem Brunnen nicht zu verlieren. Ist bei uns hier in Deutschland vielleicht nicht ganz so tragisch. Es gibt an jeder Ecke irgendwo was, wo man was zu trinken sich besorgen kann. War für die Israeliten damals umso wichtiger, denn die sind in die Wüste marschiert oder Richtung Wüste und da war Wasser einfach lebenswichtig. Deshalb das Lager, die Lagerung an der Quelle. Und ich denke, das können wir auch ganz einfach auf uns übertragen. Wir haben jetzt den Weihnachtsmarkt gehabt, eine schöne Zeit und man ist da voller Tatendrang, man backt, man bastelt, man richtet her. Und in dieser Zeit ist es wichtig, dass man die Verbindung zur Quelle nicht verliert, dass man vor lauter Taten nicht vergisst, warum man es eigentlich macht, nicht vergisst, dass man an die Quelle kommt, dass man zum Herrn Jesus kommt und bei ihm die Kraft schöpft. Und nicht nur jetzt, wenn man so ein Projekt vorbereitet, auch im Alltag, ist doch oft so, man lebt von einem Tag zum nächsten, man hat die Arbeit, zumindest als Mann oder ich bin 8 Stunden oder 9 in der Arbeit, komme dann heim, dann ist die Familie da, wo man auch Zeit investiert und dann ist schon Abend und dann geht man ins Bett und das wiederholt sich 5-mal die Woche so. Man ist da oft versucht, den Kontakt zur Quelle oder in Gefahr, den Kontakt zur Quelle zu verlieren, nicht zum Herrn Jesus zu kommen, nicht in der Bibel zu lesen. Und deshalb einfach als Ermutigung für uns, ja, dass wir zurückkommen zur Quelle täglich, um Kraft zu schöpfen. Wir haben jetzt den ersten Teil vom Vers 2 auch noch dazu gelesen, denn da sehen wir, wer eigentlich der Heerführer ist. Es ist nicht Gideon, sondern der Herr selber. Da heißt, und der Herr sprach zu Gideon, es sind zu viele, die bei dir sind. Also Gideon übergibt auch das Kommando über seine Armee, ungefähr oder 32.000 Mann, hat er nicht selber, sondern gibt es an Gott. Und Gott kommt dann, da möchten wir jetzt weiterlesen, in Vers 2, zu dem Schluss, das Volk, das bei dir ist, ist zu zahlreich, als dass ich Midian in ihre Hand geben sollte, damit Israel sich nicht gegen mich rühme und spreche, meine Hand hat mich gerettet. Und nun rufe doch vor den Ohren des Volkes aus und sprich, wer furchtsam und verzagt ist, kehre um und wende sich zurück vom Gebirge Gilead. Da kehrten vom Volk 22.000 um und 10.000 blieben übrig. Ja, Gideon marschiert mit einer Armee, wo 22.000 Feiglinge dabei sind. Ja, ich betone das deshalb so, weil ich kann mit den 22.000 einfach gut nachvollziehen. Es ist nicht so, dass man sagt, komm, wir machen eine Wanderung irgendwo hin und ich denke mir, ja, ich schaff's doch nicht, sondern die sind mit 32.000 Mann unterwegs, hört sich noch viel an, um eine Armee mit 135.000 Mann anzugreifen. Also die 22.000, die umkehren, ich verstehe die sehr gut. Es geht nicht um ein Spaziergang, es geht um einen Kampfakt, also wirklich um Krieg, nicht aus der Entfernung, sondern wirklich mitten rein. Und ich denke, ich habe vorher gesagt, die waren ungefähr nur 6 Kilometer weg von den Midianitern. Ich kann gut nachvollziehen, dass da dem einen oder anderen zittrig wurde, dass der eine oder andere Angst hatte, was passiert, komme ich überhaupt wieder zurück? Sowas von nachvollziehbar. Und auch wenn ich an mich denke, also ich bin auch grundsätzlich eher ein Feigling, muss ich ehrlich sagen, gerade auch jüngste Vergangenheit, gestern, ich habe mich da eingetragen in die Liste, oder habe meiner Frau gesagt, sie soll mich bitte eintragen beim Abbau, dass ich doch auch ein bisschen was mache, aber ist nicht so mein Ding, da vorne dran zu stehen, da bin ich ehrlich. Und war dann auch mit meiner Frau unten, habe dann gesagt, soll ich noch nachfragen, bis wann ich kommen soll, dass ich auch pünktlich zum Abbau da bin. Und dann kam sie zurück und sagt, du, die letzte Schicht gehört da auch dazu. Und ich habe zuerst gedacht, nee, das darf nicht wahr sein, muss ich echt ehrlich gestehen. Und war dann aber im Nachhinein froh, dass sie doch unten war, weil es waren Geschwister da, die auch fleißig Mitkäufer haben, die Leute an den Stand geholt haben, mit denen ich gesprochen haben. Und ich durfte einfach mit dabei sein. Und ja, deshalb kann ich umso mehr die 22.000 verstehen, die umkehrt sind. Also würde ich am liebsten auch machen, wenn es kurz vor dem Weihnachtsmarkt heißt, also wer sich wirklich nicht traut, der darf jetzt auch noch heimgehen, ich wäre glaube bei dir nicht dabei. Ja, Gott sagt, die 32.000 sind zu viele. Aus meiner Sicht könnte es nicht wenig und nicht viel genug sein. Also es sollte eigentlich noch mehr sein. Aber wie gerade eben schon gesagt und wie wir es auch gelesen haben, Gott möchte nur Freiwillige dabei haben oder möchte nur mit wenig gewinnen und gibt deshalb hier die Option, nur die Freiwilligen sollen mitkommen und die mutig sind. Es ist auch ein Prinzip, das Mose dem Volk mitgegeben hat. Das wusste ich vorher auch nicht, habe jetzt vor kurzem erst rausgefunden. 5. Mose 20, Vers 8, da heißt es, also geht es um die Kriegsführung, steht also im Gesetz, und die Vorsteher sollen weiter zum Volk reden und sprechen, wer ist der Mann, der sich fürchtet und verzagten Herzens ist? Er gehe und kehre in sein Haus zurück, damit nicht das Herz seiner Brüder verzagt werde wie sein Herz. Also es war im Gesetz von Mose schon festgeschrieben, dass wenn jemand Angst hat, in den Krieg zu ziehen, dann soll er umkehren. Denn jemand, der verzagt ist, hindert die anderen an ihrer Motivation, an ihrem Mut, an ihrem Einsatz. Da geht es dann nicht vorwärts im Krieg, sondern man ist vielleicht direkt davor, geht zurück, drängt andere auch zurück. Also nachvollziehbares Gesetz, sage ich mal. Und das wird, sagt Gott hier eben auch noch, gibt es vielleicht dem Gideon wieder als Erinnerung, wer verzagt ist, der möchte doch oder soll zurückgehen. Und ihr habt mir drunter geschrieben, Gott möchte oder kann nur die gebrauchen, die ihm alles zutrauen. Die nicht auf ihre eigene Kraft setzen, sondern die wirklich sagen, jawohl, ich traue es dir zu, Gott, dass du uns rettest. Ja, Gott ist nicht in der Masse. Wir denken oft in Zahlen und sind Leute immer zu wenig. Also während ich am Stand gestanden bin, haben wir, glaube ich, nur 4 Kalender verteilt. Mir wundert, dass 200 verteilt wurden. Also, ich habe auch anders gerechnet. Aber umso schöner, dass Gott doch auch Zahlen gebraucht, um uns auch zu ermutigen. Also ich hätte nie gedacht, dass 200 so Kalender oder Schriften auch verteilt wurden. Ja, der Ruhm soll dem Herrn zukommen. Das ist der Grund, warum Gott hier Leute zurückschickt. Lesen wir weiter ab Vers 4, Richter 7, Vers 4 bis 8. Und der Herr sprach zu Gideon, noch ist das Volk zu zahlreich, also nochmal reduzieren soll man. Führe sie ans Wasser hinab, dass ich sie dort vor dir läutere. Und es soll geschehen, von wem ich dir sagen werde, dieser soll mit mir ziehen, der soll mit dir ziehen. Und jeder, von dem ich dir sagen werde, dieser soll nicht mit dir ziehen, der soll nicht ziehen. Und er führte das Volk ans Wasser hinab und der Herr sprach zu Gideon, jeder, der mit seiner Zunge vom Wasser leckt, wie ein Hund leckt, den stelle besonders. Und auch jeden, der sich auf seine Knie niederlässt, um zu trinken. Und die Zahl derer, die mit der Hand zu ihrem Mund leckten, war 300 Mann. Und das ganze übrige Volk hatte sich auf seine Knie niedergelassen, um Wasser zu trinken. Und der Herr sprach zu Gideon, durch die 300 Mann, die geleckt haben, will ich euch retten und Midian in deine Hand geben. Das ganze übrige Volk aber soll gehen, jeder an seinen Ort. Und sie nahmen die Wegzehrung des Volkes mit sich und seine Posaunen. Und er entließ alle Männer von Israel, jeden zu seinen Zelten, aber die 300 Mann behielt er. Das Lager Midians aber war unten im Tal. Ja, jetzt werden die Freiwilligen auch noch geprüft. Also es ist nicht so, die mutig sind, dürfen ran, sondern nur von den Mutigen, ja, 3%. Also wirklich eine ganz kleine Zahl darf mit oder soll mit in den Kampf. Auch uns, auch bei uns ist es so, dass auch wir als Christen geprüft werden. In 1. Petrus 1, Vers 6 und 7 haben wir das zum Beispiel vor einiger Zeit angeschaut. Zum Beispiel werden wir geprüft durch Trübsal. Hiob wurde geprüft auch durch Versuchung. Wenn wir an Petrus denken, in der Apostelgeschichte, als das Tuch darunter kam mit den unreinen Tieren. Wir werden auch geprüft durch Herausforderungen. Und so auch hier bei Gideon. Hier werden auch die Menschen geprüft oder ja, Gott schreibt sogar geläutert. Ja, die Frage ist, wie wählt Gott aus? Hier ist so, die sich nicht niederlassen oder die sich niederlassen, die sollen nach Hause. Ich bin ehrlich gesagt nicht ganz schlau aus dem, was Gideon da für Musteraufträge hatte. Aber wenn man so ein bisschen in die Kommentare rumliest, geht es so ein bisschen auseinander. Aber ich verstehe es so, also wenn ein Hund trinkt, der steht. Der legt sich nicht auf die Knie oder so seitlich und schlappert es so gemütlich vor sich hin. Nee, ein Hund, der steht, der ist bereit, auch weiterzulaufen. Und ich meine, dass das Bild so gebraucht ist. Also es gab welche, die haben sich wirklich auf ihre Knie niedergelassen, um zu trinken. Und manche sich wahrscheinlich nur gebückt und mit der Hand das Wasser zum Mund geführt. die Bilder, die er mal in Kommentare liest, die gingen da sehr auseinander, wie das zu verstehen ist. Deshalb, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob in dem, dass sich jemand so bückt und quasi die Waffe noch in der Hand halten kann, ob das ein Bild ist für jemanden, der bereit ist, und die andere, die sich niederknien, die ein bisschen faul sind oder bequem sind. Das weiß ich nicht, ob man das da wirklich hineinlegen kann. Ich denke, es ging in erster Linie darum, dass Gott nur mit 300 in den Krieg zieht und die anderen 9700 nach Hause gehen. Auch heute sind es wenig, mit denen Gott viel bewegt. Wenn man hinausschaut in die Welt oder wenn man wieder so Prozentzahlen hört, ich weiß ja nicht, wie genau die sind, aber in Deutschland, keine Ahnung, sind es auf jeden Fall unter 2%, meine ich, Gläubige. Weltweit, keine Ahnung, in manchen Ländern ist es höher, aber es sind immer wenig, die sich zu Gott stellen. Aber, und das ist das Schöne bei Gott, jeder kann zu den 300 gehören. Es ist möglich, dass von jedem von uns, dass er zu den 300 gehört, die Gott auserwählt hat, mit denen er in den Krieg zieht. Jeder darf mit, meine ich. Wie gesagt, hier geht es einfach darum, dass Gott mit den wenigen zieht. Aber bei uns Christen ist es so, dass Gott jeden gebrauchen kann und jeder kann zu diesen 300 gehören, als Ermutigung für uns. Wir möchten den nächsten Abschnitt lesen, Vers 9 bis 15. Ich denke, auch das ist uns recht bekannt. Und es geschah in jener Nacht, da sprach der Herr zu ihm: Mach dich auf, geh in das Lager hinab, denn ich habe sie in deine Hand gegeben. Und wenn du dich fürchtest, hinabzugehen, so geh mit Pura, deinem Knaben, zum Lager hinab. Und du wirst hören, was sie reden. Und danach werden deine Hände erstarken und du wirst in das Lager hinabgehen. Da ging er mit Pura, seinem Knecht, hinab bis an das Ende der Gerüsteten, die im Lager waren. Und Midian und Amalek und alle Söhne des Ostens lagern im Tal, wie die Heuschrecken an Menge. Und ihre Kamele waren ohne Zahl, wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Und Gideon kam, und siehe, ein Mann erzählte seinem Genossen einen Traum und sprach: Siehe, ich habe einen Traum gehabt. Und siehe, ein Laib Gerstenbrot rollte in das Lager Midians. Und es kam bis zum Zelt und schlug es, dass es umfiel. Und kehrte es um, das Unterste zu Oberst, und das Zelt lag da. Und sein Genosse antwortete und sprach: Das ist nichts anderes als das Schwert Gideons, des Sohnes des Joas, des Mannes von Israel. Gott hat Midian und das ganze Lager in seine Hand gegeben. Gideon wird von Gott wieder ermutigt. Wir haben am Ende von Kapitel 6 gesehen, dass Gideon zu Gott gesprochen hat: Bitte schenk doch du mir Gewissheit mit dem Vlies, einmal so, einmal so. Hier lesen wir jetzt nichts davon, dass Gideon nochmal um Gewissheit bat. Ich denke, Gott kennt seinen Gideon, und deshalb schenkt er dem Mann diesen Traum. Deshalb schickt er ihn auch bei Nacht darunter und nicht am Tag. Und deshalb darf er auch seinen Knecht mitnehmen. Er kennt seinen Gideon. Und er möchte ihm einfach nochmal so kurz, bevor es losgeht, wirklich die Gewissheit geben: Hey, ich bin mit dir. Und das fand ich so schön, wie Gott hier mit seinem Gideon umgeht. Er ist vielleicht ein bisschen ängstlich, er nimmt deshalb seinen Pura mit, wobei ich ihn verstehen kann, also da alleine runtergehen, das Lager, das ist ja nicht so, dass die alle schlafen und da ist dunkel, sondern das sind ja auch Wachen unterwegs. Er nimmt seinen Diener mit und sie gehen zusammen darunter. Freunde sind wichtig im Reich Gottes. Und ich denke, im Reich Gottes, da gibt es dann auch keine Unterschiede. Der Pura, das war sein Knabe, also sein Knecht, vielleicht sein Waffenträger, der für ihn hin und her rennen musste, was holen oder was auch immer. Gideon war, denke ich mal, ein beschäftigter Mann mit so vielen Leuten, wo er unterwegs war. Im Reich Gottes, wenn man da einen Freund hat, einen guten Freund, dann gibt es keine Unterschiede in der Stellung. Und den darf er mitnehmen, seinen Diener, seinen Freund. Und dann lesen wir weiter in Vers 15. Und es geschah, als Gideon die Erzählung des Traumes und seine Deutung hörte, da betete er an. Also der Traum, das muss wirklich, also auch für den Gideon ein Wunder gewesen sein. Also der kommt da runter an das Zelt und da in dem Zelt unterhaltet sich zwei, die sind ja noch wach, und da unterhaltet sich zwei über so einen Traum. Und dann sagt einer von denen zwei: Hey, das ist klar, da kommt der Gideon und der wird uns platt machen. Also mit meinen Worten jetzt. Ich habe mir das mal so vorgestellt, also ich glaube nicht, dass der Mann schon mal was von Gideon gehört hat, also der Midianiter. Also war bestimmt nicht so, dass wo die Midianiter da waren und der gerade irgendeine Familie ausgrabt hat und fragt, Hund, was gibt's Neues? Ja, Gideon hat den Altar niedergerissen oder so. Nee, der Mann, der kannte den Gideon nicht. Ich weiß nicht, die Deutung kommt von Gott, aber das muss für den Gideon einfach nochmal so eine Bestätigung gewesen sein, hey, da erzählt einer was. Der weiß eigentlich gar nicht, was er erzählen kann, weil der kannte die Situation ja gar nicht. Der wusste ja gar nicht, dass er Herr im Anmarsch ist. Der wusste nicht, dass es einen Gideon gibt, gehe ich mal schwer davon aus. Und die Reaktion von Gideon finde ich so schön. Da betete er an. Und erst danach lesen wir, dass er zurückgeht in das Lager, wo seine Leute waren. Also der war nicht happy, hey, super und weg, sondern der hat an Ort und Stelle vor dem Zelt bei den Midianiter hat er angebetet, Gott gelobt und gedankt für das, für die Bestätigung, die er nochmal gibt. Und erst dann geht er zurück in Sicherheit. Das fand ich so schön an dem Gideon, wie er, ja, ich sag's mal salopp in Anführungszeichen, nichts Besseres zu tun hat, als da noch anzubeten, eigentlich in einer Gefahrenzone, und Gott zu danken für das, wie er mit ihm umgeht. Und dann geht er zurück ins Lager und macht seine Männer bereit. In Vers 16 bis 22 möchte ich jetzt vorlesen, da geht es in den Kampf. Und also Gideon kommt zurück ins Lager und er teilt die 300 Männer in drei Abteilungen und gab ihnen allen Posaunen in die Hand und leere Krüge und Fackeln in die Krüge. Und er sprach zu ihnen, seht es mir ab und tut ebenso. Siehe, wenn ich an das Ende des Lagers komme, so soll es geschehen, dass ihr ebenso tut, wie ich tue. Und stoße ich in die Posaune, ich und alle, die bei mir sind, so sollt auch ihr in die Posaunen stoßen, rings um das Lager, und sollt rufen, für den Herrn und für Gideon. Und Gideon und die 100 Mann, die bei ihm waren, kamen an das Ende des Lagers, beim Beginn der mittleren Nachtwache. Man hatte gerade die Wachen aufgestellt, und sie stießen in die Posaunen und zerschmetterten die Krüge, die in ihrer Hand waren. Und die drei Abteilungen stießen in die Posaunen und zerbrachen die Krüge, und sie hielten in ihrer Linken die Fackeln, und in ihrer Rechten die Posaunen zum Blasen und riefen, Schwert des Herrn und Gideons. Und sie standen jeder an seiner Stelle, rings um das Lager. Da fing das ganze Lager an zu laufen und schrie und floh. Und sie stießen in die 300 Posaunen und der Herr richtete das Schwert des einen gegen den anderen, und zwar im ganzen Lager. Und das Lager floh bis Bet Sitta und Zerahin, bis an das Ufer von Abel Mehola bei Tabet. Ja, die Strategie ist die, dass er seine 300 nochmal in drei Teile teilt, also zu je 100. Jeder bekommt eine Posaune, eine Fackel und einen Krug drüber. Also ich stelle mir das so vor, also ich weiß nicht, so habe ich es mir vorgestellt, ich weiß aber nicht genau, wie das händetechnisch ging. Die hatten eine Hand, wo die Fackel drin war, dann einen Krug, der drüber war, dass keiner die Fackel sieht, und dann noch irgendwo eine Posaune. So sind die darunter. Das war die Aufgabenstellung. Eigentlich viel zu klein, um dieses feindliche Lager zu schlagen. Wir lesen auch an einer Stelle, also ich habe mir das auch immer so vorgestellt, dass die waren ja im Tal und die 300 waren irgendwo auf dem Berg. Aber wir lesen, dass Gideon, Vers 19, und Gideon und die 100 Mann, die bei ihm waren, kamen an das Ende des Lagers. Das ist genau die gleiche Formulierung, wie wir es vorher gehabt haben, wo Gideon mit seinem Knecht an das Ende des Lagers kam. Also die sind nicht irgendwo in sicherer Entfernung standen geblieben, sondern die 300 Mann mussten bis zu den 120.000 direkt ans Zelt. Und da haben sie dann ihre Fackeln zerbrochen oder ihre Krüge zerbrochen und in die Posaunen getrötet, sage ich mal. Und eine ähnliche Ausrüstung finden wir auch im Neuen Testament. Wir schlagen sie jetzt nicht auf. Die Fackel, ja, ein Bild für die Wahrheit, für das Licht, das hinausscheint. Das Schwert, das kennen wir aus Epheser 6, das Schwert des Geistes, das Wort Gottes, das wir dabei haben sollen. Und die Posaune, das Zeugnis der Gemeinde, 1. Korinther 14, Vers 8, das hinausschallen soll, ja, das uns nach draußen zeigt. Auch diese drei Ausrüstungsgegenstände sollen wir persönlich auch dabei haben. Und der Kämpfer in diesem Kampf ist Gott selber. Ich sage mal in Anführungszeichen, wir müssen uns nur zu ihm bekennen. Hier ist es so, dass Gott eine Verwirrung im Lager anrichtet, dass die sich gegenseitig bekämpfen, warum auch immer. Vielleicht dachten sie, ja, die haben sich irgendwie unter uns gemischt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die haben sich gegenseitig bekämpft und später lesen wir, dass sich 120.000 Mann gegenseitig umgebracht haben. Ohne dass Gideon oder einer seiner Männer irgendetwas dazu tun musste, außer in die Posaune zu posaunen und die Fackel zu heben und zu rufen für den Herrn und für Gideon. Das war alles, was sie machen mussten. Der Rest hat Gott gemacht. Und das fand ich so schön, einfach in dieser Situation auch zu sehen, wie Gott sich für sie einsetzt und dass sie selber eigentlich nicht mal was machen müssen. Also die 300 Mann waren in dem Fall mehr als ausreichend. Da hätte wahrscheinlich auch zwei fast gereicht. Wenn Gott kämpft, dann reicht es. Ich möchte weiterlesen. Ihr habt bis Vers 22 gelesen, möchte ab Vers 23 weiterlesen. Und die Männer von Israel wurden zusammengerufen von Naphtali und von Aser und von ganz Manasse und sie jagten Midian nach. Und Gideon sandte Boten in das Gebirge Ephraim und ließ sagen, kommt herab Midian entgegen und kommt, nehmt ihnen die Gewässer, die Betbara und den Jordan. Da wurden alle Männer von Ephraim zusammengerufen und nahmen ihnen die Gewässer bis Betbara und den Jordan. Und sie fingen die zwei Fürsten von Midian, Oreb und Seb. Und sie erschlugen Oreb an dem Felsen Oreb und Seb erschlugen sie bei der Kelter Seb. Und sie jagten Midian nach und die Köpfe Orebs und Sebs brachten sie zu Gideon auf die andere Seite des Jordans. Also Gott wirkt durch wenige. Ist ein biblisches Prinzip. Das sehen wir zum Beispiel bei Jona. Er musste allein in einer Riesenstadt oder durfte. Das sehen wir an den 12 Apostel. Das waren auch nicht viele, wie sie angefangen haben. Das sehen wir an den Reformatoren, das waren auch Einzelne. So wirkt Gott durch wenige. Ja, weil Gideon Gott gehorsam war und es so gemacht hat, wie Gott ihm das gesagt hat, hat Gott sich zu ihm gestellt und auch zu seinem Volk gestellt und eben den Sieg auch geschenkt bis hierher. Jetzt möchten wir das Kapitel 8 noch so nacheinander gemeinsam lesen. Und das ist, meine ich, die Passage, die man vom Gideon nicht so kennt, die eher unbekannt ist. Also die Geschichte mit Midian, die ist ja altbekannt. Aber jetzt kommen wir in den Teil, der eher, ja, ich sag mal, unbekannt ist. Da möchte ich mal die ersten drei Verse vorlesen. Und die Männer von Ephraim sprachen zu ihm, was ist das für eine Sache, die du uns getan, dass du uns nicht gerufen hast, als du hinzogst, um gegen Midian zu kämpfen? Und sie zankten heftig mit ihm. Und er sprach zu ihnen, was habe ich getan im Vergleich mit euch? Ist nicht die Nachlese Ephraims besser als die Weinlese Abiesers? In eure Hand hat Gott die Fürsten von Midian, Oreb und Seb gegeben. Und was habe ich tun können im Vergleich mit euch? Da ließ ihr Zorn von ihm ab, als er diese Worte redete. Ja, die Ephraimiter kommen dazu und es gibt erstmal Streit. Ja, wie entsteht so ein Streit? Meistens so, wenn der eigene Stolz gekränkt wird. War in dem Fall auf jeden Fall so, die Ephraimiter, die waren beleidigt, sauer, dass sie nicht gerufen wurde, als es zum Kampf gegen Midian ging. Sondern dass Gideon, ich sag mal, das alleine organisiert und durchzogen hat. Und oftmals ist so, gut ist es hier wahrscheinlich so, dass es oftmals lächerliche Kleinigkeiten sind, die einen Streit entfachen, wo es gegeneinander geht, zum Streit, der dann auch zerstörerisch wird und ja einfach Beziehungen wirklich zerstört. Und daran ist oftmals unser eigener Stolz dran schuld, wenn der gekränkt wird. Aber das Schöne ist, dass der Streit in diese drei Verse auch gleich beigelegt wird. In Matthäus 5, Vers 9 haben wir die Aufforderung, selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Also wir als Christen haben die Aufgabe, Streit beizulegen. Wir sollen Friedfertige sein. Darin ermutigt uns das Wort Gottes. Wie macht Gideon jetzt das, dass der Streit beigelegt wird? Er spricht offen darüber. Er macht nicht lang rum, es wird nicht hinterrum über die Ephraimiter geschimpft. Nee, er spricht offen mit ihnen über das Problem. Ja, das Problem hier ist eben das, dass, oder er beschwichtigt es dann, und er sagt, dass die Nachlese, also das, was man macht, der Weinlese, und dann, wenn der Hauptteil weg ist und das Gute weg ist, dann macht man nur Nachlese, wo man halt, ich sag mal, den Rest noch zusammensammelt. Und er sagt hier, also die Nachlese von euch, die ist viel besser, wie das, was ich hauptsächlich jetzt gemacht habe. Also eigentlich beschreibt er hier so, den Krieg, den ich bis jetzt geführt habe, das war die Weinlese. Und das, was ihr jetzt im Nachhinein gemacht habt, nämlich, dass ihr nur die Könige umgebracht habt und auch die Einzelnen, die zerstreut waren, nur aufgesammelt habt, das ist viel wichtiger, wie das, was ich gemacht habe. Und das Schöne ist, dass die Ephraimiter darauf eingehen und dass das Thema aus der Welt ist. Ja, manchmal muss man Geduld beweisen, wenn es um Streit geht. Wir haben einen schönen Vergleich gesehen, so ein Streit, der ist wie ein Fass. Und auf das Fass, wenn der Streit losgeht, da haut man drauf. Es ist aber, kommt darauf an, was in dem Fass drin ist. Was ist in mir drin? Es gibt da zwei Möglichkeiten. Entweder ist es, ich nenne es mal, ein Weinfass voll guten Weines, der gut riecht, der gut schmeckt. Wenn man dann da drauf haut, dann ist es nicht so schlimm, wenn der Wein rauskommt und man das riecht, das ist gut. Aber was ist, wenn da Pulver drin ist, wenn Sprengstoff drin ist und man haut drauf? Dann explodiert es und dann geht so ein Streit nicht aus wie hier, dass er beigelegt wird, dass es wieder in Ordnung ist, sondern dann ist erst recht alles kaputt, wenn ein Pulverfass explodiert. Was Gideon auch hier macht, er macht nicht Auge um Auge und rächt sie oder macht es gleich zurück, beschimpft sie auch, sondern er lobt sie, eben mit der Weinlese, also ich habe Weinlese gemacht, ihr macht die Nachlese, das ist doch viel besser, wie das, was wir gemacht haben. Also er lobt sie. Auch so kann man vielleicht den Streit beilegen. Ja, den anderen höher achten als sich selbst. Und die Blicke auf Gott wenden. Ich denke, wir sind Christen, wir gucken alle zum gleichen Gott im Himmel. Und wenn wir Streit untereinander, oder wenn es anfangen sollte, Streit unter uns zu geben, dann schauen wir doch auf den gleichen als Ermutigung für uns. Möchten wir den nächsten Abschnitt lesen, der ist ein bisschen länger, Vers 4 bis 21. Und Gideon kam an den Jordan. Er ging hinüber, er und die 300 Mann, die bei ihm waren, ermattet und nachjagend. Und er sprach zu den Männern von Sukkot: Gebt doch dem Volk, das mir folgt, einige Laibe Brot, denn sie sind ermattet, und ich jage den Königen von Midian, Sebach und Zalmunna nach. Und die Obersten von Sukkot sprachen: Ist die Faust Sebachs und Zalmunnas schon in deiner Hand, dass wir deinem Heer Brot geben sollen? Da sprach Gideon: Darum, wenn der Herr Sebach und Zalmunna in meine Hand gibt, werde ich euer Fleisch mit Dornen der Wüste und mit Stechdisteln zerdreschen. Und er zog von dort nach Pnuel hinauf und redete zu ihnen auf dieselbe Weise. Und die Männer von Pnuel antworteten ihm, wie die Männer von Sukkot geantwortet haben. Da sprach er zu den Männern von Pnuel und sagte: Wenn ich in Frieden zurückkomme, so werde ich diesen Turm niederreißen. Sebach und Zalmunna waren aber in Karkor, und ihre Heere mit ihnen, etwa 15.000 Mann, alle, die übrig geblieben waren vom ganzen Lager der Söhne des Ostens, und 120.000 Mann, die das Schwert zogen, waren gefallen. Und Gideon zog den Weg zu den Zeltbewohnern hinauf, östlich von Nobach und Jogbeha. Und er schlug das Lager, und das Lager war sorglos. Und Sebach und Zalmunna flohen, und er jagte ihnen nach, und er fing die beiden Könige von Midian, Sebach und Zalmunna, und das ganze Heer versetzte er in Schrecken. Und Gideon, der Sohn des Joas, kehrte aus dem Kampf zurück, von der Anhöhe Heeres herab. Und er fing einen Jüngling von den Männern von Sukkot und befragte ihn. Und dieser schrieb ihm die Obersten von Sukkot und seine Ältesten auf, 77 Mann. Und er kam zu den Männern von Sukkot und sprach: Seht hier, Sebach und Zalmunna, deretwegen ihr mich verhöhnt habt, indem ihr spracht: Ist die Faust Sebachs und Zalmunnas schon in deiner Hand, dass wir deinen Männern, die ermattet sind, Brot geben sollen? Und er nahm die Ältesten der Stadt und Dornen der Wüste und Stechdisteln und züchtigte die Männer von Sukkot damit. Und den Turm in Pnuel riss er nieder und erschlug die Männer der Stadt. Und er sprach zu Sebach und Zalmunna: Wie waren die Männer, die ihr bei Tabor erschlagen habt? Und sie sprachen: Wie du, so waren sie, jeder an Gestalt wie ein Königssohn. Und er sprach: Das waren meine Brüder, die Söhne meiner Mutter. So wahr der Herr lebt, wenn ihr sie am Leben gelassen hättet, so erschlüge ich euch nicht. Der sprach zu Jether, seinem Erstgeborenen, steh auf, erschlage sie. Aber der Knabe zog sein Schwert nicht, denn er fürchtete sich, weil er noch ein Knabe war. Da sprach Sebach und Salmunna, steh du auf und stoße uns nieder. Denn wie der Mann, so seine Kraft. Und Gideon stand auf und erschlug Sebach und Salmunna und er nahm die Halbmonde, die an den Hälsen ihrer Kamele waren. Hier lesen wir eine Geschichte und wenn ich ehrlich bin, da, also ich denke, dass Gideon in dem Fall noch alles richtig gemacht hat, aber irgendwie da kribbelt es mir schon. Also so wie der mit seinen Landsleuten an Sukkot und Penuel umgeht, da dachte ich mir, oh, also das ist schon hart, wie er sie anspricht. Die Situation, ich sag mal, ich verstehe sie ein Stück weit, die kommen über den Jordan, also die haben die Nacht durchgekämpft, das also war ungefähr 22 Uhr, wo die Nachtwache losging, wo sie den Auftrag hatten, runterzugehen. Und ich denke, es ist am nächsten Morgen, sie gehen über den Jordan, das ist ja auch anstrengend, und weiter den 15.000 Mann hinterher. Und da kommen sie eben an einer Stadt vorbei, die auch zu den Israeliten gehört, und er fragt nach Brot. Und das gleiche auch im Penuel, die Antwort ist die gleiche. Und die sagen, das machen wir nicht. Weil, angenommen, ich weiß nicht, ob die schon wussten, was in der Nacht passiert ist, aber die haben gesagt, nee, also wenn die nämlich am Leben bleiben und du stirbst, dann kommen die zurück und dann sind wir dran. Also die haben im Gideon bzw. Gott nicht das zugemutet, was dann aber auch passiert ist. Und ich sag mal so, ich verstehe die Leute von Sukkot und von Penuel ein Stück weit schon. Die hatten auch Angst um ihre Haut, die haben die letzten 7 Jahre ja auch mitgemacht, wo sie von den Midianiter, denke auf jeden Fall teils grausam unterdrückt worden sind. Und jetzt auf einmal soll sie jemand helfen, der gegen Midian zieht. Und da machen sie nicht mit. Wir lesen dann weiter. Also Gideon kündigt ihnen an, wenn ich zurückkomme, bei Sukkot euch dresche ich mit Dornen und die andere euren Turm, also anders übersetzt Burg, die reiße ich nieder, also die Stadt. Gideon zieht weiter, besiegt dieses Heer und die zwei Könige nimmt er gefangen und er kommt dann zurück. Und er führt dann eben auch das aus, was er angekündigt hat. Den Turm in Penuel reißt er nieder und bringt die Männer dort um. Und auch die Leute in Sukkot, die züchtigt er mit Dornen. Ich weiß nicht, aber ich vermute, dass das auch tödlich ausging. Was war das Problem an dieser Geschichte? Es müssen ja in diesem Abschnitt 4 Männer oder 2 Männer, 2 Städte, sage ich jetzt mal, die eben namentlich erwähnt werden, kommen um. Und ich denke, das Problem, das bei alle 4 gleich ist, ist das, dass sie, ich nenne es mal, Ich-Sucht betrieben haben. Sukkot und Penuel ging es um sich selber, um ihren Schutz. Deshalb haben sie Gideon nicht unterstützt, obwohl er im Auftrag Gottes unterwegs war. Die anderen beiden, die Könige Sebach und Salmunna, die haben auch nur nach sich geschaut. Denn ihr war es egal, was mit anderen passiert, die gingen über Leichen. Wir haben es gelesen, die waren dafür verantwortlich, dass die Brüder von Gideon umgebracht wurden. Sie gehen über Leichen. Die 2 Könige, die haben etwas getan, was sie nicht hätten tun dürften. Und die 2 Städte haben etwas nicht getan, was sie hätten tun sollen. Und das war das Problem. Dadurch, also ich gehe mal eher auf die Städte ein, dadurch, dass sie eben Gideon nicht unterstützt haben, haben sie sich an Gott versündigt. Es gibt verschiedenste Stellen in der Bibel, gerade Paulus, als er vor Damaskus war, da fragt Jesus ihn, was verfolgst du mich? Er verfolgt nicht, und das kennen wir ja alle, warum verfolgst du meine Gemeinde? Nein, was verfolgst du mich? Jesus sagt, was ihr einem dieser Geringen getan habt, das habt ihr mir getan. Und noch drittes, ja, auch dieses Bild kennen wir aus der Bibel, wo Gott sagt, wer euch anrührt, der rührt meinen Augapfel an. Also es geht in diese Stelle nicht um, oder dadurch, dass die 2 Städte eben Gideon nicht geholfen haben, das Problem war, dass sie sich damit, meine ich, gegen Gott versündigt haben. Sie haben nicht den Auftrag Gottes, den Gideon ja hatte, wahrgenommen und sich eben ein Stück weit auch dagegen gestellt, indem sie Gideon nicht unterstützt haben. Das war die Sünde dieser beiden Städte. Und Gott sucht Sünde heim. Das musste leider diese beiden Städte auch erfahren. Ganz kurz noch zu den zwei Königen, wie die ums Leben kommen. Wir haben ja gelesen ab Vers 20, dass Gideon zu seinem Erstgeborenen, dem Jether, spricht, der soll aufstehen und sie niederschlagen. Aber der Knabe, also ein sehr junger, ich weiß nicht, also unter 12, hätte diesen Auftrag ausführen sollen. Und er traut sich nicht, kann ihn nachvollziehen. Ich weiß auch nicht genau, warum der mit dem Schwert unterwegs war. Also eigentlich auch krass, die Situation dort. Auf jeden Fall, der Erstgeborene, der bringt diese beiden Männer nicht um. Und die zwei Könige, die haken da dann sofort ein und sagen zu Gideon, machst du. Und ich sag mal, aus ihrer Sicht ein Stück weit verständlich, weil es ist zum einen Demütigung natürlich, wenn man als König gefangen genommen wird, aber es ist noch viel größere Demütigung, wenn man von einem Knaben, also von einem Kind, dann erschlagen wird. Und deshalb war es für sie, vermute ich, eher dann eine Ehre, wenn Gideon sie erschlägt, denn er hat es geschafft, aus ihrer Sicht mit 300 Mann, 135.000 Mann auszulöschen. Und deshalb wäre es für sie eine Ehre gewesen, wenn Gideon es macht, und Gideon stößt sie dann auch nieder und er nimmt ihnen das Leben. Und jetzt kommen wir zum Ende von Gideons Leben. Und auch was jetzt bisher eigentlich, ja, wo er uns in viele Dinge Vorbild war, ändert sich jetzt. Ich möchte vorlesen ab Vers 22. Und die Männer von Israel sprachen zu Gideon, herrsche über uns, sowohl du als auch dein Sohn und deines Sohnes Sohn, denn du hast uns aus der Hand Midians gerettet. Und Gideon sprach zu ihnen, nicht ich will über euch herrschen und nicht mein Sohn soll über euch herrschen, der Herr soll über euch herrschen. Und Gideon sprach zu ihnen, eine Bitte will ich von euch erbitten, gebt mir jeder die Ohrringe seiner Beute. Denn sie hatten goldene Ohrringe, weil sie Ismaeliter waren. Und sie sprachen, gern wollen wir sie dir geben. Und sie breiteten ein Oberkleid aus und warfen jeder die Ohrringe seiner Beute darauf. Und das Gewicht der goldenen Ohrringe, die sie erbeutet hatten, war 1700 Sekel Gold. Außer den Halbmonden und den Ohrgehängen und den Prunkkleidern, die die Könige von Midian trugen. Und außer den Halsketten, die an den Hälsen ihrer Kamele waren. Und Gideon machte daraus ein Ephod und stellte es in seiner Stadt auf, in Ophra. Und ganz Israel hurte diesem dort nach, und es wurde Gideon und seinem Haus zum Fallstrick. So wurde Midian vor den Kindern Israel gebeugt, und es hob sein Haupt nicht mehr empor, und das Land hatte in den Tagen Gideons 40 Jahre Ruhe. Und Jerubbaal, der Sohn des Joas, ging hin und wohnte in seinem Haus. Und Gideon hatte 70 Söhne, die aus seiner Lände hervorgegangen waren, denn er hatte viele Frauen. Und seine Nebenfrau, die in Sichem war, auch sie gebar ihm einen Sohn, und er gab ihm den Namen Abimelech. Und Gideon, der Sohn des Joas, starb in gutem Alter, und er wurde begraben im Grab seines Vaters Joas in Ophra, der Abiesiter. Und es geschah, als Gideon gestorben war, da wandten sich die Kinder Israel wieder ab und hurten dem Baal nach. Und machten sich Baal-Berit zum Gott. Und die Kinder Israel gedachten nicht des Herrn, ihres Gottes, der sie errettet hatte aus der Hand aller ihrer Feinde ringsum. Und sie erwiesen keine Güte an dem Haus Jerubbaals Gideons, nach all dem Guten, das er an Israel getan hatte. Also wenn wir das jetzt so ein bisschen gelesen hatten, das fängt ja noch recht gut an, dass Gideon sich zurücknimmt und sagt, ich will nicht König über euch sein, Gott soll euer König sein. Also das können wir ihm echt hoch anrechnen. Die Einstellung, die er da hatte, er hat mit Gott so viel durchgemacht und hat auch erlebt, was es heißt, wenn Gott der Heerführer ist, wenn er vorangeht. Und deshalb möchte er auch, dass nicht er der König ist, sondern dass wirklich Gott der König wäre und ist. Er lehnt den Königstitel ab. Aber er sieht eine kleine Möglichkeit oder macht, ich sag mal, einen Fehler, mit nur einer Kleinigkeit, der ihn aber dann zum Fall bringt. Wir haben es gerade gelesen, er möchte die Ohrringe haben. Das waren 1700 Sekel Gold, also ungefähr 20 Kilo. heute viel wert, damals bestimmt auch, aber es ist eigentlich nicht so arg viel. Also 20 Kilo Gold, das geht wahrscheinlich so. Diese Kleinigkeit erbittet er und die Leute freuen sich, dass sie es ihm geben können. Gideon macht daraus ein Ephod. Weiß nicht, also der Priester hatte ja auch hier so ein Ephod, das er mit rumgetragen hat, um an die Israeliten oder an die Israeliten vor Gott zu bringen als Erinnerung. Und er macht auch so was Ähnliches aus Gold. Und der Effekt ist, er stellt es auf in seinem Haus und ganz Israel, so lesen wir in Vers 27, hurt diesem nach. Gideon, der das Volk Israel von den Feinden befreit hat, bringt sie in eine neue Knechtschaft. Nämlich, dass sie Gott schon wieder verlassen und diesem Ephod nachhuren. Ja, Gideon möchte nicht Herrscher über das Volk Israel sein, aber er lässt zu, dass das Gold die Herrschaft in seinem Leben übernimmt. Das ist sein Anfang vom Ende. Er macht ein Götzenbild daraus. Ja, und wie gesagt, haben wir gerade eben schon gesehen, ganz Israel hurt diesem nach. Ich habe mir hier die Frage gestellt, warum das Gideon wohl gemacht hat. Also beantworten kann ich sie nicht. Aber eines ist mir aufgefallen. Wir haben in Kapitel 7, das haben wir das letzte Mal angeschaut, gesehen, dass Gideons Vater auch ein Götzenbild in seinem Haus hatte. Gideon macht es nach. Er baut auch ein Götzenbild in sein Haus. Und ich habe mir die Frage gestellt, was gebe ich meinem Kind oder meinen Kindern mit? Ich hoffe, kein Götzenbild. Aber wir haben es erst gestern haben wir davon gesprochen. Man braucht nur ein paar Kleinigkeiten zu sagen und das nehmen die Kinder sofort auf. Also es sind keine großen Dinge, die man da hinstellen muss, um Kinder zu beeinflussen, sondern es sind wirklich Kleinigkeiten. Ein kurzes Beispiel, gestern war Freundin da und die hat Clara auf den Arm genommen, war alles gut. Und dann fragt die Freundin, du hast kein Baby bekommen. Und dann haben sie überlegt, hey, was meint sie jetzt? Aber klar, wenn der Clara gesagt, die Nathalie darf sie im Moment nicht tragen, weil sie hat ein Baby bekommen, sie ist zu schwer. Und dann war für die Clara der logische Schluss, okay, jeder, der ein Baby bekommen hat oder kein Baby bekommen hat, kann sie tragen. Und das ist eigentlich nur eine Kleinigkeit, aber Kinder nehmen so Kleinigkeiten auf. Und da muss ich mich als Vater dann auch fragen, was gebe ich meinen Kindern mit? Wo sage ich irgendwie oberflächlich mal was daher, was meine Kinder aufschnappen und weitertragen oder auch in ihrem Leben verinnerlichen? Und hier bei dem Vater von Gideon sehen wir, er hat ein Götzenbild im Haus gehabt, war damals vielleicht normal, nicht richtig. Und Gideon macht das Gleiche auch. Ja, der Richter verführt sein Volk. Vorher hat er noch gesagt, er möchte nicht König sein, aber er bekommt einen Sohn von einer Nebenfrau und er gibt diesem Kind den Namen Abimelech. Und das heißt, mein Vater ist König. Also schon erschreckend, was der Gideon für einen Weg durchgemacht hat. So vorbildlich ging er voran, ängstlich, aber vorbildlich. Und am Ende seines Lebens, und ich weiß nicht, in welchen Zeitabschnitt man das alles hineinnehmen muss, wo das so nacheinander passiert ist, weicht er ab von Gott, sagt unterm Strich dann doch, eigentlich wäre ich gern König gewesen und verführt das Volk oder führt das Volk in Götzendienst. Ein trauriger Abschluss von dem Gideon. Und wenn wir dann weiterlesen, also in Kapitel 9 geht es dann um den Abimelech, den Sohn, den er eben mit der Nebenfrau hatte. Ich möchte nur kurz die Geschichte erzählen. Der war eben in Sichem, nicht bei Gideon, sondern in Sichem, die Nebenfrau war nicht zu Hause bei Gideon, hat sich von seinen Brüdern benachteiligt gefühlt, hat die 70 Brüder ausgelöscht, oder 69, wurde König über Sichem und über verschiedene Situationen oder Stationen kam es dann dazu, dass er sich ein paar ruchlose Männer zusammengesucht hat und Sichem und noch andere Städte in der näheren Umgebung angegriffen und die Leute dort umgebracht hat. Das war der Sohn Gideons. Und es ist eigentlich schade, wenn man, eben, wie gesagt, Gideon so sieht, bis Kapitel einschließlich 7, wie er gehorsam war, wie er mit 300 Mann was Unmögliches gewagt hat und Gott ihn dabei unterstützt hat und so viel auch mit Gott durchgemacht hat, wie er am Schluss seines Lebens so umkehrt. Aber ich denke, wir dürfen trotzdem von Gideon lernen. Zum einen, wenn Gott verspricht zu siegen, dann siegt man auch. Gideon durfte das erfahren. Er hat ihm versprochen, mit seinen 300 Mann, das schafft man, ich kämpfe für euch, und er hat es getan. Und auf der anderen Seite Gideon, der seinem Gott alles zugetraut hat. Und das möchte ich von Gideon lernen. Meinem Gott alles zutrauen, auch wenn es manchmal eine Herausforderung ist, wenn man sich als Feigling lieber zurückziehen würde, meinem Gott alles zuzutrauen, denn er steht vor mir. Amen. Möchten wir zum Abschluss noch unser Monatslied singen, das Lied 43.